Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Kein Mensch will sein Stück Fleisch im Sommer bei 30 Grad draußen auf die Wäschestange hängen. Oder die Creme fraiche nebendran leihen lassen und acht Tage später sich wundern, dass es schimmelig wird. Aber beim Bier, ganz normal. Das ist unser Problem.
Mein heutiger Gast ist Feuer und Flamme für den Gerstensaft. 2013 fing alles mit Flammbräu an und mündete schließlich 2015 in der eigenen Kreativbrauerei Brauhof Saar. Mit Ralf Walter philosophiere ich heute bei einem Bierchen über Braukultur abseits des Mainstreams, das Saarland und originelle Namen wie Crazy Dog, Rudi oder Father and Son. Hallo Ralf, es freut mich, dass du heute mit dabei bist.
Grüße dich Johannes, immer gerne. Freut mich dabei sein zu dürfen.
Ja, einfach das eigene Bier brauen. Wie kommt man auf so eine Idee?
War bei uns im Saarland hier eigentlich Carlsberg dominiert ist, darf man ja auch hier sagen, war damals die Problematik, dass ich in unserem Restaurantbereich schon lange mit dem Thema Bier mich auseinandersetzen musste. Und 2012 war dann so ein bisschen der Rückkauf von Carlsberg auf den regionalen Markt. Und bei uns war im Restaurant die Marke Zischke relativ stark, so aus dem Koblenzer Raum, aber gehörte zu Carlsberg und wurde dann auf einmal im Rückkauf, weil das Bargeld gefehlt hat, sage ich jetzt mal, musste sie halt Zischke an die Bitburger Königsbacher Gruppe abgeben und damit gab es monatelang kein Fassbier. So, und dann hieß es immer wieder, ja, kommt. Nach 3 Monaten habe ich zu dem Vertreter gesagt, weil die in Homburg an der Rampe gesagt haben, nee, gibt keins. Du willst mich jetzt bestimmt weiterhin auf den Arm nehmen und mir sagen, es kommt bald. Dann habe ich zu dem gesagt, weißt du was, ich brauche mein Bier selbst. Und da hatte ich natürlich den Mund sehr voll genommen, weil außer Trinker hatte ich eigentlich von Bier null Ahnung. Ne? Industrie, Handwerk, keine Ahnung, nichts, gar nichts. Lebensmittel schon gerade gar nicht, wie jeder andere auch. Und habe dann in der gleichen Nacht einen Diplom-Brauingenieur in Fronten im Allgäu gestalkt, bis nachts um 12:30 am Telefon, also ich sag mal circa 100 Mal angerufen, bis der ans Telefon gesagt hat, ich brauche Braukurs. Und der gesagt hat, das hätte ja auch bis morgen Zeit gehabt. Dann ich gesagt, nee, bei mir nicht. Bei mir muss das direkt sein. Und dann habe ich sonntags Braukurs gemacht, ohne irgendwas zu lernen an dem Tag und habe mich dann gewagt, modular aufgebaut, mit Bierbrauen anzufangen. Aber ich muss halt auch sagen, ohne Google wäre das nicht möglich gewesen.
Also kompletter Quereinsteiger und viel Learning by Doing. Aber natürlich, wenn du schon gesagt hast, du hast dann zumindest zu Beginn auch einen Brauer an deiner Seite gehabt oder auch später nochmal irgendwie.
Nee, gar nicht. Das war ja nur für den einen Tag Braukurs. Das Saarland ist ein kleines Bundesland, weißt du ja selbst. Und bei uns gibt's halt zwar jeder kennt oder viele kennen jemand oder weiß jemand der, aber wenn es ans Bierbrau geht, dann gibt es keine Freunde in dem Sinn, sondern da wird erstmal belächelt, was will denn der? Nichts gelernt, kann nichts, weiß nichts. Der will uns jetzt zeigen, wie man Bier macht. Und dann bist du erstmal ein Außenseiter. Hast also überhaupt gar keine Chance, da was dran zu kommen. Und wie ich dann mit meiner ersten Kreation auf der 30 Liter Braueule meine erste Versuche gemacht habe und habe dann noch 3 Monate dann endlich mal 100 Liter Bier, noch etliche Nachtschichte in so einer kleinen Anlage gemacht habe, in der Flasche drin gehabt. Und dann haben wir mit 4 oder 5 Gastronomen, Kollegen, die ich halt gekannt habe, haben wir so ein kleines Tasting gemacht. Muss ich heute so ein bisschen im Nachgang sagen, war wie fahrlässige Körperverletzung. Ich habe nie wieder einen von denen gesehen. Aber es hat sich dann halt immer peu à peu weiterentwickelt und 2015 haben wir halt schon einiges gelernt gehabt, sodass wir halt dann langsam angefangen haben, die nächsten Schritte zu ziehen und uns aus dem Gasthausbereich zurückzuziehen in die neue Brauerei.
Ja, du hast es ja auch schon gerade erwähnt, ne? Saarland als Genussregion, traditionelles Bierland schon immer. Klar, die Saarländer trinken eher normalerweise die lokalen Mainstream-Biere. Wie war denn so die Reaktion auf Craft-Bier?
Die erste Reaktionen waren natürlich sehr verhalten, weil wir haben ja mit Flasche angefangen. Das Wort Technik, also sprich pasteurisiere oder filtriere, wie das halt bei Industriebier macht, konnte man ja nicht. Das hätte man ja auch gar nicht stemmen können. Erstens mal haben wir keine Ahnung von gehabt. Und zweitens mal war die Problematik auch, dass du die Technik gar nicht hättest können bezahlen. Und für so einen kleinen Bereich gibt's das nicht. Ne? Die fangen dann immer bei 30, 40 Hektoliter an, nicht bei 30, 40 Liter. Da war das Ganze mit 4 Standardsorte war dann relativ verhalten. Die Leute haben ihr Urpilz weiter getrunken. Wir haben immer wieder Biere dazu gemacht. Haben nach neuer, nach einem guten Jahr der Probe, bis man mal ein Bier so weit gartern, dass man es überhaupt aus dem Fass zapfen konnte. Und das ist ja auch mal wieder Aufwand. Was heißt Spunde, wie kriege ich Druck eingestellt, was heißt CO2 im Bier, das muss man ja alles erstmal lernen, wenn man vorher gar keine Ahnung hatte. So, und immer wieder lerne, 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage. So, und so tut sich das dann weiter fort, und die Kundschaft dann immer mehr. Und 2015 hatte man dann unser erstes helles, unagärisches. Das ist ja doch etwas schwieriger herzustellen, durch Temperaturführung und Gärung her. Und auf einmal haben wir angefangen, das Industriebier rauszuwerfen, alle Schilder rauszuschmeißen, komplett nur noch auf uns fokussiert, und auf einmal hat es funktioniert. Und ein Jahr, zwei später, kein Mensch mehr gefragt, gibt es hier Urpilz oder gibt es hier Bitburger, oder gibt es hier anderes Industriebier oder Mainstream? Nichts.
Wie viele Sorten habt ihr denn eigentlich mittlerweile?
Ach, wir haben, also man muss ja immer wieder dazu sein, wir haben im Moment ein bisschen verzwickte Zeiten. Es fehlt die Sichtbarkeit, für zu viel Sorte zu machen. Die 20, 22 Sorte, die wir normalerweise im Portfolio haben, sind im Moment sehr schwierig zu gestalten. Du kannst im Handel nur 6, 7 verschiedene Sorten machen, weil Handel kostet Geld. Wenn du bis zu 6 lass es so zu, ohne dass du Zuschüsse bezahlen musst. Aber alles, was mehr kommt, muss ich andere weghole. Es ist ein riesen Aufwand, dort Produkte zu listen. Und insofern bist du mit deinen anderen Produkten auf Lagerverkauf angewiesen, weil du keinerlei Veranstaltungen machst. Wir sind eine Eventbrauerei und kennen große Handelspartner. Das war immer nur als 10 oder 15%ige Zugabe gedacht. Als Mischkalkulation, da sagen kann ich, okay, bei Events verdient ihr Geld. Braukurse, Tastings, Veranstaltungen aller Art. Überall dort, wo es um Bier geht, auch im Thema Streetfood, innovative Biere, nachhaltige Biere, die technisch meistens, zumindest mal für draußen, unbehandelt sind, maximal nur separiert. Das heißt also, die Feststoffe wäre ausgeschieden, ohne dass irgendwelche Aromastoffe verloren gehen. Keinerlei Filter, keinerlei Pasteurisierung, was beim Fassbier natürlich ideal ist. Da merkst du auch in der Industrie immer so ein bisschen den Unterschied. Ja, aber im Moment ist es sehr schwierig und wir können die 20 Sorte nur sehr schwierig halten.
Die Sorten, wie sind die denn aufgebaut? Du hast dann sehr wahrscheinlich so Standardsorten, die es dann ganzjährig gibt, und es gibt dann auch entsprechend dann nochmal so Saisonbiere.
Ja, ich bin beim Saisonale immer ein bisschen vorsichtig. Das Saisonale wird sich bei uns mehr gestaltet, dass es im Sommer mehr leichte, fruchtige Biere gibt und im Sommer auch das Thema Stout, Porterbiere, Doppelbock, Weizenbock, damit kannst du das mehr machen. Mit Extreme ist hier im Saarland schwierig. Man muss hier alles saarländisch glattbügeln. Das hat aber auch die Industrie gelernt, beziehungsweise auch die andere Kraftbierbrauer gelernt, die teilweise aus den USA kamen sind und dort Trends übernommen haben, dass das Thema heute hohe Trinkbarkeit heischt. Und dass IPA nicht unbedingt aus 10 verschiedenen Hopfen gemacht sein muss und 80 und mehr Bittereinheiten hat, sondern dass man auch mal mit 5% Alkohol und 35 Bittereinheiten sehr geschmacklich sehr gutes, nachhaltiges Bier machen kann. Das passt. Wenn wir haben 19 oder 20 verschiedene IPA-Stile, da muss ich nicht in einen extremen Rinn lagere. Und wenn du bei unseren Braukurse zu den Leuten sagst, ihr Leute, so wie ich da sitze, wir haben 99,9% Anfänger-Biertrinker, und der Opa von 70 beschwert sich noch 50 über Biertrinker natürlich. Da habe ich gesagt, Mainstream ist für Kraftbiertrinker genauso Anfänger, und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob der 30, 40, 60 oder 100 Jahre alt ist. Weil Tatsache ist, die Industrie hat halt heute die Leute so ein bisschen in den Punkt gestellt oder ich sage mal in die Schatten gestellt, dass sie halt überhaupt keine Ahnung mehr von dem Thema Bier haben und das nur noch nicht als Genussmittel, sondern nur als reines Konsummittel gilt. So nach dem Motto, am Samstag kommt Splätscher raus, guck mal, wo nächste Woche das Bier im Angebot ist. Und gutiges Bier darf maximal 10 Euro kosten. Und da haben wir schon unsere Problematik. Und ich selbst bin dann letztendlich nichts anderes als Don Quixote geht die Windmühle, der jeden einzelnen Kunde bekennen muss und ihm erklären muss, warum, wenn ein Bier, das nicht behandelt ist, 4 oder 5 Monate im Regal steht und gut gehopft war, warum das anfängt hochzugehen, warum das anfängt sauer zu werden, warum das die Farbe verändert, und sagte zu dir, du hast keine Ahnung, du kannst kein Bier brauen, beste suchst du einen anderen Job. Aber Lebensmittel, kein Mensch will sein Stück Fleisch im Sommer bei 30 Grad draußen auf die Wäschestange hängen oder die Creme Fraiche neben dran leihen lassen und ach, dass später sich wundere, dass es schimmelig wird. Aber beim Bier, ganz normal. Und das ist unser Problematik.
Weil alles handgemacht ist, ne? Und natürlich eben nicht so industrialisiert, wie das dann bei den ganzen Industriebieren oder bei den Großbrauereien der Fall ist. Wir haben natürlich heute selbstverständlich Bier mit dabei, weil natürlich auch Probieren über Studieren geht. Und wir haben 3 Sorten ausgewählt, beziehungsweise du hast sie ausgewählt. Was haben wir denn heute mit dabei, die wir dann auch nacheinander probieren? Ich habe auch noch ein bisschen Käse dazu, also gibt es dann heute wieder ein Bier- und Käsetasting. Was haben wir denn als erstes?
Anfangen tun wir jetzt mit einem Hybrid. Hybrid ist eine Mischung aus Süßmost und hellem Bier. Das machen wir mit unserem Winzer aus der Vorderpfalz zusammen. Da wird Süßmost und Bier auf gleichen pH-Wert gestellt und miteinander vergoren. Und dann kurz vor Endvergärung auf eine Champagnerhefe umgedrückt. Und das Ganze noch ein bisschen durch Riesling-Hopfen aus der Hallertau unterstützt. sodass du hier eine bierisch-weinige Angelegenheit hast, die, sag ich mal, gerade speziell zu Käse sehr interessantes Thema ist, auch zu hellem Fleisch, zu weißem Fleisch. Die Damenwelt hat ja oft das Problem, ein Bier zu finden, das auch zu ihnen passt, weil sie sagen, ich bin ja Weintrinker. Und das hier ist so ein Thema, wo man eigentlich sehr gut mit ankomme, aber nicht gut genug wertgeschätzt wäre. Ein Kollege von uns aus dem Mainzer Bereich, der macht auch mit dem Niersteiner Winzer so Bier. Die Charge, die gehen die Flasche für mehr als 6 € raus und sind schon ausverkauft, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Das ist wiederum ein Thema, das du in unserem kleinen Saarland absolut nicht hinkriegst. Hier vorsichtig bei 2,50 €, ob noch alle Latte am Zaun in Ederei leihe. Das ist halt der Unterschied.
Ist halt was Besonderes und das muss dann halt irgendwie verstanden werden, ne?
Ja, da kommt ja das Thema Don Quixote nicht von ungefähr, ne? Weil du laufst, geh alles stürmen. Da fehlt dir hier in dieser Zeit wiederum das Thema Sichtbarkeit, weil die Sichtbarkeit, die brauchst du halt einfach, damit du sowas auch verkaufen kannst. Hast du Veranstaltungen, kannst du die Leute auch was probieren lassen, kannst du Leute zeigen, die Leute vor, wo kannst du das kaufen? Sagt schon, ah ja klar, beim dem und dem Markt, wunderbar, oder direkt in der Brauerei, alles gar kein Problem. Aber jetzt in der Zeit verlierst du ja jeden Monat Sichtbarkeit. Das kannst du nicht kompensieren durch Online, durch das oder jenes. Das ist kein Vergleich. Wir haben das alles probiert. Wir haben Online-Käse-Tastings gemacht, zusammen mit einem Biersommelier noch von der Karlsberg-Brauerei und einem Molkereiingenieur. Ist super ankommen. Wir haben das Ding für 49,90 € verkauft, haben Arbeit gehabt für 100 € mit Fahrtkosten, mit allem drum und dran. Und dann freut dich die Leute, ist da ein Kilo Käse dabei, damit auch die ganze Familie satt wird. Das macht das Ganze ja nicht gerade einfacher.
Nee, völlig richtig. Apropos Käse, es wird ein Alpenbergkäse dazugeben aus Graubünden aus der Schweiz. Der ist so, ja, nicht gerade extrem kräftig, aber schon leicht würzig. Und denkt, der passt da ganz gut dazu, wenn man jetzt mit einem, ist ja eigentlich dann ein Biermischgetränk, ne, wenn Wein dabei ist.
Ja, es ist ein Biermischgetränk, ist es jetzt in dem Sinne nicht. Es ist eher ein alkoholhaltiges Malzgetränk.
Ja.
Aber sagt man hier in dem Fall mit dem Käse ist halt immer, was das Spannende ist, um auch den Unterschied festzustellen. Einfach mal einmal Bier probieren, einmal Käse probieren und dann mache ich die Käse nimmer, zerkaue und dann ist Bier drauf. Und dann diese Verbindung, wie sich ein Käse und auch ein Bier verändern kann, das ist natürlich brachial.
Dann machen wir das doch mal. Zum Wohl, Ralf. Ja. Man hat so eine leichte Mostnote natürlich in der Nase, das ist klar. Aber im Mund, jetzt nachher so im Abgang gar nicht mehr. Da hat man eher so diese Restsüße, aber auch so ein bisschen diese herbe Frische vom Most mit dabei. Und ja, das schmeckt, finde ich, total spannend.
Angenehm.
Das ist eine gute Alternative. Mhm. Mhm. Ja, also er hat schon, der Käse ist schon kräftig, aber jetzt nicht extrem scharf. Also der ist noch recht angenehm, also leicht. Ne, so leicht würziger.
Was mir schon ausprobiert, was hier überhaupt gar nicht funktionieren würde, gerade bei so einem Käse nicht, ist ein untergäriges Bier. Holzlager Export wird überhaupt nicht funktionieren. Macht Bier sauer und Käse schal.
Wie viel Prozent hat denn das Hybrid?
6,8.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Bei uns kommt es immer ganz, oder ist immer ganz wichtig, dass wir den Leuten zeigen, was kann ich aus Bier machen. Ja, immer dieses Thema Reinheitsgebot. Reinheitsgebot ist ein Thema. Wir sind so ein bisschen in dem Thema Natürlichkeitsgebot unterwegs. Alles, was natürlich ist, nicht in irgendeiner Form Konservierungsmittel oder genmanipuliert oder sonst was. Die Kreativbrauer, die kämpfen ja für eine Erweiterung des Reinheitsgebots. Und ich habe mich ja da mit Leuten vom Brauerbund unterhalten. Und ich glaube, nicht alle sind da grundsätzlich abgeneigt. Aber es entsteht ein Problem, wenn das Reinheitsgebot fällt, nämlich dass hier genmanipulierte Rohstoffe, Mais und Reis zum Beispiel, fürs Bierbrauen verwandt wäre, um den Preis pro Kiste Bier noch um die Hälfte zu drücken. Und dann wird es richtig unangenehm. Deswegen ist für uns natürlich Erweiterung Natürlichkeit, weil wenn ich Hopfen nehme als natürlicher Haltbarmacher, Getreide habe, was ja alles Lebensmittel sind, warum soll ich dann nicht Kräuter, Gewürze oder Früchte verwenden dürfen auf ganz natürlicher Basis? Und das ist halt unser Credo. Im Moment ist es ja noch so, dass alle Bundesländer mit Ausnahme von Bayern das auch machen dürfen. Müssen es natürlich deklarieren in der Form, dass man halt ein alkoholhaltiges Malzgetränk, kein Bier haben, sei denn, ich verwende Zucker. Dabei ist die Bezeichnung Bier erlaubt.
Ja, da gibt es ja die ganzen Feinheiten, wann was heißen darf. Und ich meine, wie gesagt, das ist ja auch alles gut und recht, gerade auch das, was du gerade erwähnt hast, dass man da einfach auch relativ sauber bleibt und nicht unbedingt dann eventuell noch stärker mit Bieren überflutet wird, die dann einfach nur den Preis drücken wollen. Und dann geht natürlich auch nicht nur Kreativität von so Kreativbrauern, wie du das bist oder auch andere sind, sondern auch eben gerade von kleineren Privatbrauereien ja einiges verloren, die halt diesen Preisdruck dann gar nicht mehr standhalten.
Der Konsument wird es ja letztendlich, oder wäre es ja auch nur recht, wenn jemand die Preise falle. Weil wir leben ja immer noch im Land, wo es heißt, Geiz ist geil, billig, billig, billig. Was ja zu so Sprüche finde ich eigentlich kein Worte. Weil gutes Lebensmittel kostet halt nur mehr Geld und du kannst halt dann nicht Fleisch, das 30 Tage gereift ist, erwartet, dass das zum Preis von 10 Euro pro Kilo kriegt. Aber der Meinung ist man scheinbar immer noch und kauft dann halt irgendwo für 5 Euro billige Steak und wundert sich, egal wie lang oder kurz so ein Grill löscht, ich brauche trotzdem eine Säge, für die Stücke nochmal entsprechend klein zu grillen. Und das ist halt beim Bier auch. Du hast Lebensmittel, du hast gute Rohstoffe, du schaffst nicht mit Extrakte. Alles auf natürlicher Basis und trotz allem, es ist ein ganz schwieriges Geschäft, gegen den Mainstream und gegen die Industrie da zu kämpfen. Die Industrie die hat ja Vorteil davon, dass die Kraftbierbrauer da sind, nämlich mir sehr spart sich ja viel Werbung, weil mir ja das Thema Bier jederzeit immer wieder in den Mund nehme und forciere, weil wir ja damit leben oder leben müssen, gerade im kleinen Bereich. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen geduldet oder zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass wir geduldet sind, weil mir sorge ja dort dafür, dass Bier immer mehr bei den Leuten ins Bewusstsein geht, aber die Leute halt noch zu wenig sind, die dann diese Umsetzung machen. Wir haben 0,5% gehabt in den letzten Jahren an Steigerungsrate im Kraftbierbereich. Ich glaube, aktuell ist es noch weniger. Dann hängt es ja immer ein bisschen bundeslandtätig ab. Bist du in Berlin, hast du ein ganz anderes Thema, als wenn du im kleinen Saarland bist. Auch Hamburg oder Bayern. Selbst wenn Bayern im reinen Reinheitsgebot ist, ist Bayern halt als das Bierland schlechthin. Fränkische Schweiz, hast du natürlich eine Brauereidichte, ganz anderes Thema. Aber hier bei uns ist es halt eins der schwierigsten Bundesländer überhaupt.
Was ja eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil ja die, wie eingangs ja von mir erwähnt, ja die Biertradition eigentlich vorhanden ist. Und wenn man das ein paar Jahrzehnte zurückgeht, war ja die Brauereidichte im Saarland auch deutlich höher, logischerweise, als das heute der Fall ist. Und man hat natürlich dann auch so seine eigenen Biere, die eine eigene Identität haben, dass sich da ja die Saarländerinnen und Saarländer nicht noch stärker auch für spezielle Biere, die aus dem Craft-Bereich dann auch kommen, viel stärker interessieren und sagen, ja, okay, für meinen normalen Genuss habe ich vielleicht mein Urpilz oder mein Bäckers im Keller stehen, aber wenn ich mir was Besonderes gönnen möchte, dann greife ich dann halt einfach auch mal zu einer besonderen Sorte oder besonderen Flasche, die dann ganz anders schmeckt und ja, besonders halt auch ist.
Das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung ankommt. Und ich denke, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Und das, was du immer kennst und immer gehabt hast, das ist das, was jetzt vorne leid. Selbst die tun sich ja schwer. Im Handel hast du riesig Probleme, weil auch die Fachkräfte keine Fachkräfte für Bier sind. Selbst bei uns, einer der größten, der halt Bierbotschafter ausbildet oder wir kennen Leute, die Bierbotschafter sind dann nie vor Ort, wenn dann die Leute kommen, die Bier kaufen wollen, sondern die fahren Nachtschicht und laden LKWs aus. So stehe ich dann immer da, weil ich bin ja in alle gelistet, stehe ich dann immer und schüttle den Kopf und sage ich immer, Perlen vor die Säue. Weil was nützt mir das, wenn ich dann in die Abteilung komme, frage dann nach einem Bier und die Leute sagen dann, der hat Urlaub, weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, der kommt erst wieder nächste Woche, der hat Nachtschicht gerade, ich habe doch keine Ahnung, nee, ich muss doch gerade weg. Du kriegst nur Ausrede. Und dann stehen die Leute natürlich auch als Kunde da und kaufen, was soll ich dann kaufen? Wissen nichts über Bierstile, wissen nichts, wie die Biere hergestellt wären, gucke dann aufs Etikett und kaufe nur Etikett, weil das links neben dran 10 Cent günstiger ist, als das rechts schön bunt ist. Das ist aber doch keine Art und Weise. Damit kann ich nichts anfangen. Wie soll ich denn heute Leute sagen, welches Bier sie kaufen sollen, wenn die es verkaufen, schon gar keine Ahnung haben davon und sich ja nicht dafür interessieren? Aber auch nicht gelernt haben, dass es ein Lebensmittel ist, das bei Licht und Wärme reagiert dort. Und wenn ich dann auf ein Ablaufdatum gucke, der Handel will ja dann, dass du 6 Monate Haltbarkeit hast. Und wenn er sich nicht drum kümmert, du sagst, ich gebe aber nur 3 Monate Haltbarkeit drauf, dann hast du wiederum das Problem, dass du alle 3 Monate dorthin fahrst ins Lager und gehst austauschen.
Also es ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt, weil es halt vom Standardbier ja auch abweicht, ne? Damit man auch einfach weiß, was einen da erwartet. Ich von den Beschreibungen her hast du ja natürlich auch auf den Etiketten ja schon einiges stehen, um zumindest mal so denjenigen, der sich das Bier vielleicht einfach mal anguckt, dann auch mitzunehmen, damit man vielleicht versteht, wie könnte das denn auch schmecken. Aber es geht natürlich auch nichts darüber zu probieren.
Klar, ne? Weil du hast einfach das Problem, dass wenn du jetzt gerade das Bier, was wir jetzt gehabt haben, für den Mainstream-Trinker nur ein verzogenes Gesicht bereitet, weil er so überhaupt gar nicht damit rechnet. Der rechnet mit seinem Mainstream. Pilz schmeckt sowieso. Das ist aber kein Pilz. Und das, was anders da schmeckt, das passt ja nicht in die Fasson. Wenn du jeden Tag mit deinen Verbrauchern zu tun hast, jeden Tag mit deinen Leuten, du kriegst Reaktionen, das ist der Wahnsinn. Und gerade von denen, das sind ja die meisten ja markentreu. Die wissen ja nicht, wie Bier hergestellt wird. Die wissen ja nicht, wie was Sinn muss. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, wie eine große Brauerei arbeitet oder was das Thema Mainstream in so einem Fall überhaupt heißt, um ein Produkt haltbar zu machen und welche Möglichkeiten man hat. Da könntest du ja allein schon ein Buch drüber schreiben. Weil wird die Leute halt komplett überfordern.
Dann greifen wir doch einfach mal in dieser Überforderung zur zweiten Flasche.
Das zweite Bier, das wir hier haben, ist ein Single Hop IPA. Wir machen jedes Jahr mal so ein starkes oder ein Single Hop. Das heißt also mit einem starken Hopfen gemacht. Hier das Elixier ist ein Hopfen aus unserer Region, also aus dem Elsass, nördlich von Straßburg. Also ein Hopfen, der oder beziehungsweise aus der Familie, die schon seit 1895 Hopfen anbauen und jetzt hier ein bisschen im Thema fruchtig und würzig unterwegs sind.
Man hat ja auch direkt in der Nase tropische Früchte, Orangen, Mango, sowas, ne? Also in die Richtung. Ja. Und dazu werden wir einen Espresso-Käse probieren. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Eine italienische Familie samt Parmesan-Rezept nach Amerika ausgewandert und hat dann dort tatsächlich auch natürlich Käse gemacht, aber nicht unbedingt klassisch einen Parmesan, sondern tatsächlich zwei Kulturen miteinander vermischt. Cheddar-Käse, den man natürlich auch aus Amerika kennt, mit Parmesan-Kulturen. Und daraus kam dann der Espresso-Käse, weil die Rinde dann noch mit Espresso eingerieben wird. Das Ganze ist tatsächlich ganz schön cremig, würzig, zergeht fast am Gaumen, wenn man den da dran drückt. Das ist vom Parmesan natürlich und letzten Endes auch immer im Abgang immer noch so ein Hauch Espresso, wenn man ihn an der Rinde dann auch mitkriegt. Ich denke, der passt da auch ganz gut dazu, zu dem Elixier. Mhm. Fruchtig, schon bitterer, herber als vorher das Hybrid. Merkt man da schon deutlicher. Nehme ich mal gleich noch ein Stück Käse. Da merkt man natürlich schon eigentlich so diesen Parmesan-Geschmack, merkt man da schon im Vordergrund. Und diese kristalline Struktur, die man ja auch vom Parmesan her kennt, der gut gereift ist.
Du merkst aber, dass in Verbindung mit die einzelne Komponente vom Käse stärker rauskommen.
Mit Bier schmeckt man dann plötzlich den Cheddar stärker, finde ich. Total lustig.
Erinnert sich immer, wo ich manchmal sagen, boah, das ist zum Beispiel, wenn der Biere pasteurisierst. Ne? Pasteurisierst, das hört sich für viele ja immer so ein bisschen leicht kriminell an. Oder man tut Produkt unheimlich hoch erhitze, aber für eine gewisse Haltbarkeit zu kriegen, sind gewisse Biere unerlässlich, wie alkoholfreie zum Beispiel. Und wenn du zum Beispiel eine Auftragsarbeit gemacht für eine Kaffeerösterei, die wollte ein Chocolate Stout, das vorne nach Schokolade schmeckt und im Abgang Espresso hat, aber ohne dass Schokolade oder Espresso drin ist. So, und da war die spannende Geschichte natürlich, mit dem Malze so spielen zu können, dass diese Komposition zustande kommt. Und dann haben wir dann beim ersten Probieren, so noch 3 bis 4 Wochen, haben wir dann die erste Probe genommen und haben dann festgestellt, dass die Nase, was ja bei so einem Bier immer sehr wichtig ist, ganz extrem ist. Du hast hier diese Schokoladearomen in der Nase gehabt. Und wenn du dann probiert hast, hast du ganz leichte Schokolade nur gemerkt. Kaffee war kaum vorhanden. Es hat nicht ausgereicht. Dann haben wir das Bier pasteurisiert, aber gerade an der untersten Grenze, runtergekühlt, probiert. Das war wie eine Bombe. Der Geruch vorne, das Aroma, hatte ein bisschen nachgelassen. Und dann kam dir beim ersten Schluck Schokolade entgegen, so eine dunkle, starke Schokolade und innen im Gaumen der Kaffeegeschmack. Das war brachial. Und da war eigentlich ganz klar, so Bier musst du pasteurisieren, um so Geschmack überhaupt rauszugehen. Der das Bier dann bekommen hat, die Kaffeerösterei, der war hin und weg. Der hat gesagt, boah, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir haben verschiedene Sommeliers, die dann die Biere mitnehmen, die sie dann auch noch stacheln. Ja, stacheln, das habe ich schon mal gehört, die älteste Tradition. Und dann kommt das ja noch stärker raus. Ne? So Spielereien. Das ist halt so unser Geschäft, sowas dann rauszukitzeln und zu sagen, was kann ich aus so einem Bier machen? An sich ein Mainstream-Trinker, der nur Pilz kennt. Und gerade hier im Saarland ist ja alles so ein bisschen hell geprägt. Und dunkle Biere, schwarze Biere, geben viel mehr her.
Jetzt ist das natürlich alles Geschmackssache, ne? Hast du ja gerade beschrieben. Hast du denn so einen Geschmack dann bei so einer Arbeit, Auftragsarbeit oder auch wenn du selbst ein Bier kreierst, schon im Kopf, wenn du dann anfängst, wie das dann schmecken soll?
Im Grunde schon. Wichtig ist bei der Sache immer, dass du deine Rohstoffe im Auge hast. Du weißt, wie Malze zusammenwirken, für welchen Zweck welches Malz benötigt wird. Du weißt bei Hopfe, wie er wirken muss, wo du eine Insätze kannst, welche Geschmacksrichtung du gehen kannst. Und insofern ist eigentlich relativ klar, wo die Richtung hingeht. Und wir sind bei einer belgischen Mälzerei, die viele Malze gerade im dunklen Bereich mit engen Nuancen hat, so dass man unheimlich gut spielen kann. Und da kannst du dir natürlich relativ genau ausrechnen, wie viel davon welchem Malz, wo du die Bitterkeit nachlässt, wo du ein bisschen mehr zugibst. Insofern hast du eigentlich 70-80% von deinem Geschäft schon vorher gemacht. Das ist wie wenn du heute Ertrag haben willst. Wir rechnen ja immer in Stammwürze. Das heißt also, nach dem Maischprozess hast du Zucker gewonnen aus den Enzymen raus. Und wenn du vorher deine Schüttung entsprechend schrotet, dass die schön aufspringe, dann hast du schon die halbe Miete drin. Und das ist genau das gleiche Spiel. Du musst deine Rohstoffe kennen, du musst deine Arbeit kennen, so wie du zu schaffen hast. Und dann hast du eigentlich immer schon die halbe Miete drin. Und insofern ist es gar nicht schwer, ein gutes Bier zu kreieren. Viel schwieriger ist das Thema, wenn es an die Haltbarkeit auf der einen Seite geht und wenn es dann das Bier gemacht ist, also sprich, was jetzt Reifung angeht, was jetzt vorher schon die Gärung angeht, da muss alles passen. Aber ansonsten Bier zu kreieren und sagen, ich hätte das gerne in der Richtung, das sollte eigentlich so und so funktionieren, da sehe ich nicht die Problematik drin.
Wie kommst du, wie kommt ihr denn dann auch immer auf die neuen Sorten, die ihr dort entwickelt?
Ich hab hier 400 Brauer in meinem Netzwerk drin und du siehst, was auf der Welt passiert, du siehst selber Sache, dann kommen da immer wieder, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, kommen da gewisse Gedanken, dann siehst du, was andere machen, dann siehst du, was du selber verbinden kannst und probierst deine eigene Kreation aus, wie du was machen kannst. Also wir haben mehr als 9000 verschiedene Biere, ist es eigentlich kein Problem, immer wieder was Neues zu machen. Natürlich macht es nicht Sinn, jeder Trend mitzumachen. Du musst, also als Brauer oder die Brauerei muss bekannt jetzt gerade haben, dort wurde Bicht, der Umgebung muss er Bekanntheitsgrad haben. Das ist natürlich in Berlin unheimlich spannend. Dort kann man alles probieren, das kannst du hier vergessen. Sauerbiere zum Beispiel, ich würde immer gerne mal Sauerbier machen, aber ohne Abnehmer kein Sauerbier. Extrem viel mit Frucht gemacht, egal ob Himbeere, Blaubeere, ob Holunder, Granatapfel, da geht es ja alles. Nur nicht die natürliche Berliner Weise, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Oder so Göse, das ist... kann ich mich jetzt auch nicht für erwärmen. Dann ist mal Bamberger Rauchbier schon lieber.
Das ist aber auch was Spezielles.
Natürlich. Aber wenn du mal ein Netzwerk machst bei einem Kollegen und du kriegst nichts anderes hingestellt, dann hast du dich beim dritten dran gewöhnt und beim vierten bist du happy. Weil es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als es so zu machen.
Ja, dann können wir ja auch schon fast mal zum dritten Bier übergehen. Das ist zwar kein Rauchbier, aber ein Starkbier. Ein dunkles, malzhaltiges. Und bin gespannt, was du dazu erzählen kannst und vor allem auch, wie es schmeckt.
Ja. Die Jahreszeit, die wir jetzt haben, Winter, ist natürlich immer so ein bisschen die Zeit, wo es draußen kalt ist. Man gerne stärkeres Bier trinken tut. Doppelbock fängt ja so bei 19-20% Stammwürze an. Das heißt also, unseres hier hat 22. Da hast du natürlich gepaart die Fruchtigkeit, also der Restzuckergehalt, der nach der Gärung noch drin ist, gepaart mit deiner Hopfe, die ein bisschen Fruchtigkeit hat. Und wenn der ein gewisses Alter hat, also sprich hier, der hat jetzt, sag ich mal, ich schätze mal 5-6 Monate. Und dann verschwindet auch der Geschmack vom Alkohol. Du hast Restzucker, eine Süße. Und dann lässt er sich dann ähnlich so ein bisschen wie Portwein trinken.
Hat so leichte Bananennoten, ne?
Man muss halt aufpassen. 9% ist natürlich immer so ein Thema, wo du noch mit Drittelchen am besten das Auto stehen lässt. Derzeit, wenn ich einen Tank probiere, ist das ja immer ganz extrem. Und ich wohne ja in Frankreich. Das heißt also, das muss ich ja immer ein bisschen aufpassen mit der Fahrerei, weil das könnte sein, jeder Ecke und Kante stehen. Und wenn du dann so Markenzeichen, ich schaffe eine Brauerei, gefährlich.
Eigentlich gilt ja kein Bier vor vier, aber das gilt ja bei dir sehr wahrscheinlich eben gerade nicht. Und du musst ja auch viel probieren, was da so im Kessel auch reift. Ne? Also wie oft probierst du denn so ein Bier, wie jetzt zum Beispiel das Hops Heaven
One? Gut, das Hops Heaven One, welche, dass die erste 4 Wochen gar nicht trinken kann. Das heißt, also fangst du dann nicht so früh an. Dann fange ich noch 4-5 Wochen an. Aber da man bei 20 verschiedene Sorte kann ich mir vorstellen, dass ich eigentlich jeden Tag am Tank hänge. Und vor allen Dingen, wenn man abfülle, so wie heute, der hat gestern heute den ganzen Tag abgefüllt. Jedes Ding, bevor es rinkommt, tun wir natürlich probieren. Und wenn es gut schmeckt, kann ich auch mal 2-3 Schluck probieren. Und dann kommt er, wenn er 5 Sorte abfüllt, natürlich immer einiges schon zusammen. Insofern
zählt aber die Qualitätssicherung.
Ja, natürlich. Klar, es ist ja auch das Thema, es ist kein, wie sagt man, es ist ja jetzt nicht unbedingt Alkohol. Ne? Es ist ja Grundnahrungsmittel. Du weißt noch, früher mal in Bayern, da hat mittags zum Mittagessen, egal wo du warst oder geklappt hast, da hast du eine halbe Weißbier um dich stehen gehabt.
Dazu haben wir auch 2 Käsesorten. 2, weil das mal ganz spannend ist, auch da nochmal einen Hartkäse und einen Weichkäse auszuprobieren. Einmal den klassischen Camembert de Normandie und dann noch einen Bleu d'Auvergne. Beides sind französische Käse. Der Blauschimmel, der Bleu d'Auvergne, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also da muss man auch Geschmackssache. Dem einen schmeckt Blauschimmel, den anderen kann man mit Blauschimmel jagen. Und da bin ich auch mal gespannt. Die beides sind recht kräftig, weil der Camembert schon gut gereift ist. Also der fließt schon fast.
Der läuft von der Gabel.
Ja, und da bin ich mal gespannt, was da das doch recht kräftige, aber süße Bier dann auch mit dem Käse macht. Camembert ist schon richtig kräftig. Spannend. Der nimmt natürlich
das Extreme weg. Dann kannst du Löffel wie Joghurt.
Ja. Sehr fein. Und der Blauschimmel ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders von der Kräftigkeit her. Bei dem Bleu d'Auvergne ist halt auch so charakteristisch, dass der so ja fast Adern aus Blauschimmel hat, weil früher wurden die tatsächlich, mittlerweile läuft das natürlich auch industriell, aber früher wurden tatsächlich mit Stricknadeln in regelmäßigen Abständen reingestochen, damit die Luft drankommt, Sauerstoff für die Pilzkulturen, damit die dann schön wachsen. Und deswegen gehen die dann auch quasi in so Adern raus und alles ist immer schön mit Blauschimmel zu. Also von daher, der ist natürlich dann nochmal von der Charakteristik her ein bisschen kräftiger, ein bisschen rauer.
Ich nehme dann vorher noch ein Stück Treberbrot, ne?
Der Brauer verarbeitet alles,
richtig, ne? Und das macht natürlich zum Neutralisieren, ist das ideal.
Wobei, der ist sogar, finde ich, kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, wie viel Blauschimmel man gerade erwischt, nicht so kräftig wie zum Beispiel der Camembert. Der ist meiner Ansicht nach sogar kräftiger.
Aber der hat einen ganz, ganz eigenen Geschmack, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist halt auch so eine spezielle Geschichte. Wie gesagt, Blauschimmel mag nicht jeder, aber bei dir habe ich es einfach auch gewagt. Wer solche charakterstarke Biere herstellt, der wird auch Blauschimmel vertragen.
Probiere alles. Das Schwerste in meinem Leben habe ich mich an Sushi getan. Da habe ich 2 Jahre gebraucht, um dann festzustellen, dass es noch nichts schmeckt.
Nur wenn man zu viel Wasabi drauf macht.
Aber ansonsten, alles, was man essen kann, geht drin.
Ja, jetzt habt ihr ja auch sehr originelle Namen. Ne? Ich habe ja schon ein paar genannt oder aber auch Santa's Little Helper zu nennen. Und das sind ja auch oft sehr markante Geschmacksnoten, die in den Bieren mit drin sind. Was macht denn aber ein Bier vom Brauhof Saar wirklich unverkennbar?
Vielleicht, dass ich es selber hergestellt habe. Wir sind ja nicht das Allumfassende. Ne? Wir versuchen ja alles, um die Leute zufriedenzustellen, um ein Bier näher zu bringen. Wir haben zurzeit 1540 bis 50 Brauereien und jeder macht gutes Bier. Und jeder versucht natürlich irgendwo Alleinstellungsmerkmale sich auszuarbeiten und sei CE zu stellen. Bei uns ist es auf der einen die Vielfältigkeit und auf der anderen Seite, dass man halt auch Sachen braue, wo andere sich nicht trauen oder auch Namensgebungen haben, die nicht immer bei jedem so gut ankommen. Ne, weil ich gehöre noch zur alten Kategorie. Die Jüngere haben eine gewisse Vorstellung, sind da ein bisschen toleranter, gebe andere Sachen und intoleranter, gebe wieder dem, was ich mache. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich sehe das immer von meiner Warte aus, toleriere aber das, was andere sagen, muss es aber nicht unbedingt annehmen oder verändern. Aber für uns war eigentlich erster Linie nur das Thema Gasthausbrauerei für unser eigenes Restaurant interessant. Und vor alle Dinge wollte ich halt nachsehen, was ich alles aus Bier machen kann. Mit welchen Zutaten ich arbeiten kann, was kann ich alles aus Wald, aus Garde und sonstigem herhole, was ich ins Bier machen kann. Und wenn dann Leute kamen, er macht auch Süßholz ins Bier, habe ich halt Süßholz ins Bier gemacht. Also insofern, das Ausprobieren, die Neugierde, führt halt zu solchen Ergebnissen, dass du nie vorher sagen kannst, im nächsten Jahr, was machst du an Neues. Das ist wie ein Kinderüberraschungsei.
Und wie viel geht dabei schief?
Noch nicht viel. Also in den letzten Jahren war das relativ überschaubar, weil der Zutaten kennst. Wichtiger oder schwieriger ist es immer, die Menge zu finden, von dem, was da reinmachst. Zum Beispiel machen wir Kürbisbier, aber nicht mit Hokkaido, sondern mit einem Pink Banana vom Bauer, der die anbaut. Und da ist halt immer die Schwierigkeit zu sehen, welche Menge, wie lang. Das Problem ist, der erntet die Anfang Mitte August und Mitte September will der schon ein fertiges Bier haben. Das ist schwierig und funktioniert für meinen Begriff nicht. Weil der muss 6 bis 8 Wochen brauchen Kürbisbier, um sich entsprechend zu entfalten. Weil man muss vorsichtig dran gehen, dass man nicht zu viel am Anfang drin macht, lieber nochmal noch, also nochmal entsprechend umdrückt, nochmal Kürbis vorlegt, je nachdem, also mir schaffen wir mit Püree, wenn wir Separator haben, können wir Püree rausschießen, das ist einfacher. Das muss man dosiert machen, wenn du am Anfang zu viel machst, das ist zu extrem, dann schmeckt das Ganze nicht, kann sich nicht entfalten. Die Mischung aus fruchtiger Aroma von Hopfen und Kürbis ist dann nicht ausgewogen, weil die Zeit zu kurz ist. Insofern musst du eigentlich immer im Jahr drauf mit der Ernte vom Jahr davor arbeiten, im Thema Tiefgefror. Die wird dann praktisch, der tut dann die zur Frucht verarbeitet, tut sie dann schön klein machen, dann wird sie pasteurisiert, damit sie haltbar ist, schockgefroren. Wir tun sie dann auftauen und tun sie dann im Bier verwendet, dass man halt zu dem typischen Zeitpunkt dann halt entsprechend das Bier auch vernünftig anbieten kann, weil sonst macht es keinen Sinn. Und das sind Sachen, auf die du halt immer eingehen musst, musst dich mit beschäftigen. Oder Themen wie Cannabisbier, natürlich ohne THC. Ne?
Hanfbier.
Aber das ist auch ein Thema, wo immer wieder kommt und dann fragen mich dann eingefleischte Brauer, die schon 30 Jahre Bier brauen, wie macht man sowas? Jetzt kommst du zu mir und fragst mich, wie ich das mache. Das ist halt mein Vorteil, dass ich Anfang an mit der Sache experimentiert habe und immer probiert habe, mich immer getraut habe, egal was rauskommt. So nach dem Motto, im Restaurant kann ich alles verkaufen. Ich habe ja keine so große Charge und was man durch anders kriegt man schon irgendwie weg, weil die Leute sind ja auch neugierig, zumindest mal im Restaurantbereich. Einzige, wo ich immer sagen, da haben wir absolutes Alleinstellungsmerkmal, ist unser Schwarzbier, dem schönen Namen Black Bitch, mit dem wir schon jede Menge Shitstorms geerntet haben. Aber das Bier heißt nicht umsonst so, weil es halt einzigartig ist im Geschmack. Es gibt kein Vergleichbares auf dem ganzen Markt und du wirst das nie satt. Das ist ein schwarze Biere, generell sind ja Nachspeisebiere. Für Nachspeise aller Art, Porter, Stout, Stile, egal was. Und das hat einen leichter Zuckeransatz und schmeckt einfach nur nach mehr. Das wäre halt bei mir immer der Slogan, Bitch geht immer. Weil das ein Bier ist, wenn ich genug getrunken habe, dann eigentlich gar keine Lust mehr Bier zu trinken. Bitch geht immer. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Mit welchem Bier kriege ich denn dann den Schwiegervater rum, der sehr wahrscheinlich eben Mainstream-Biere bevorzugt?
Wenn du jetzt die Schwiegermutter bezirzen willst, dann kannst du die Black Bitch nehmen. Da kämst du gut weg.
Was macht einen erfüllten Tag für dich aus?
Wenn ich mit zufriedenen Leuten Braukurs gemacht habe und die Leute gehen raus, jeder hat eine Kaste Bier kauft und sagt, geiler da. Das ist meine Erfüllung.
Das ist doch wunderbar und ich hoffe, dass es dieses Jahr dann auch viele Braukurse gibt für dich. Wann sind die nächsten geplant?
15. Januar ist der erste geplant, wäre eigentlich ausgebucht.
Und die nächsten?
22. Januar auch ausgebucht, 29. Januar auch ausgebucht.
Wann hat man die nächste Chance, dann einen teilzunehmen, der wieder frei ist?
Ab Mitte Februar.
Ab Mitte Februar. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch länger im Jahr die Chance, dann bei dir einen Braukurs zu besuchen. Das findet dann in Saarbrücken statt.
In der Brauerei direkt. Ist immer ein schöner Tag von 10 bis 17 Uhr mit Mittagessen, mit Tasting, komplett einmeischen. Dann brauchen wir 250 Liter Bereich. Jeder kann ein bisschen mitmachen und abends wird er dann noch genötigt, entsprechend Papierchen mitzunehmen. Machen die aber alle freiwillig, weil es hat mir gut gefallen. Hast dann dein Standing Ovation, fühlst dich einfach. Du bist den ganzen Abend, bist du daheim und schwebst auf Folge 7. Also einfach nur geil. Weil das ist das Feedback, was du als Künstler brauchst. Das ist wie der Applaus, wenn du irgendwo Konzert gibst oder sonst wo. Und genauso ist das Thema, wo du sagst, geil. Dein Mitarbeiter guckt dich dann an, boah, sagt er, was ist denn das? Wenn die Leute dann davon. Das ist das, was du die Kraft schöpfen durch für das, was du machst. Für deine Ärger, für das Ungemach, für das Handelsgeschäft, für all diese Corona-unkonforme Zeiten.
Ja, drück mal die Daumen und ich sage herzlichen Dank, lieber Ralf, dass du mich und alle, die zuhören, mit in dein Brauerleben mitgenommen hast.
Ich danke euch. Bin immer froh, wenn jemand was von uns wissen will. Und das kleine Saarland, ich meine, ne, Genusswelt, oh, wo sieht man ja dran, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und bei uns im Saarland gibt es ja noch mehr als nur Bier. Also insofern ist jeder gerne in unserem Ländle herzlich, herzlich willkommen, uns und alle anderen Sehenswürdigkeiten hier zu besichtigen.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.